Wenn wir durch die Psalmen gehen, wie wir das seit einiger Zeit tun und in Zukunft noch für einige Male tun werden, dann sehen wir ganz viele Dinge. Wir bekommen vor allem, wenn wir durch die Psalmen Davids gehen, bekommen wir unter anderem einen recht guten Einblick in Davids Frömmigkeit, in die Weise, wie er seinen Glauben lebt und seinen Glauben mit Gott bespricht, wie er mit Gott spricht über die Dinge, die in seinem Leben passieren, wie er auf Gott vertraut, wie er seine Hilfe erwartet. Davids Frömmigkeit wird sehr gut sichtbar in seinen Psalmen. David war kein Mensch, der ohne Sünde war. Die Bibel berichtet über viele von seinen Fehltritten, von seinen Sünden. Dennoch war Davids Leben aber bestimmt von dem einen Wunsch, Gott zu gefallen und ihm zu vertrauen. Wir sehen auch, dass sein Glaube geprüft wurde, immer wieder, in vielen Notlagen, von vielen Widerständen auch geprüft wurde. Davids Glaubensleben war kein Sonntagsspaziergang, sondern es war, so können wir wirklich gut sagen, es war ein täglicher Kampf. In nächster Nähe hat er Menschen, die ihn hassten, die ihm Misserfolg wünschten, die sogar einiges dafür taten, dass David Misserfolg haben sollte. Menschen, die auch seinen Tod wollten, die ihn verfolgten. Allen voran sogar sein eigener Schwiegervater Saul. David leidet oft in den Situationen, in die der Herr ihn auch hineingestellt hat. Aber er verzweifelt nicht. Er lebte in einem starken Gegenwind, aber er hatte dennoch ein gesegnetes Leben in all diesen Situationen. Sein Leben ist geprägt in erster Linie von Vertrauen auf Gott, von Lob und Anbetung. Diese Dinge spielen die Hauptrolle in seinem Leben. Wollten wir nicht, so könnten wir uns fragen, wollen wir nicht auch ein solches Leben haben, ein gesegnetes Leben, wie David es hatte? Ein Leben, das gute Früchte bringt zu Gottes Ehre, inmitten von Anfechtung und schwierigen Situationen. Diese haben wir ja auch, oder? Wir können nicht wählen zwischen einem sehr schönen Leben und das wäre dann gesegnet oder zwischen einem Leben, das viele Schwierigkeiten beinhaltet oder auch Verfolgung und Dinge, die uns überhaupt nicht gefallen. Wir können nicht wählen zwischen diesen beiden Dingen, sondern wir haben das so oder so. Aber wir wollen doch gerade auch in diesen Situationen, die uns nicht gefallen, ein gesegnetes Leben, das Früchte bringt zu Gottes Ehre. Und wenn wir David jetzt einmal treffen könnten, das können wir natürlich nicht, aber wenn wir ihn treffen könnten, dann würden wir ihn doch vielleicht fragen wollen, David, wie hast du das gemacht? Kannst du mir nicht ein paar Ratschläge geben, wie ich mich verhalten kann in meinem Leben, damit es gesegnet ist, trotz all den Schwierigkeiten, denen ich begegne? Wir können das heute auch tun. Wir können David fragen, zwar in indirekter Weise. Wir treffen in einem Psalm, treffen wir den alten und erfahrenen David, sozusagen in seinem Studierzimmer, und wir lassen uns von ihm unterweisen. Wir lassen ihn zu uns sprechen durch diesen Psalm, den wir jetzt lesen werden, den Psalm 37, den er im fortgeschrittenen Alter geschrieben hat, wenn er sozusagen zurückschaut. Und wir befolgen den Rat, Der Schreiber des Hebräerbriefes gibt in Hebräer 13, Vers 7, da heißt es, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und darum hören wir jetzt auf die Worte des Psalms 37. Das ist Gottes Wort für uns. Von David: Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden ausgerottet. Aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Der Gottlose sinnt gegen den Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um zu fällen den Elenden und Armen, hinzuschlachten die, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrochen. Das Wenige des Gerechten ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der Herr stützt die Gerechten. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen, und ihr Erbteil wird ewig bestehen. Sie werden nicht zuschanden zur Zeit des Unglücks, und in den Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Denn die Gottlosen werden umkommen, und die Feinde des Herrn, wie die Pracht der Auen, schwinden sie. Sie schwinden dahin wie der Rauch. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist gütig und gibt. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet. Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Alle Tage ist er gütig und leid, und seine Nachkommen werden zum Segen. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, so wirst du für immer im Land wohnen. Denn der Herr liebt Recht und wird seine Frommen nicht verlassen. Ewig werden sie bewahrt. Und die Nachkommenschaft der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und seine Zunge redet Recht. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen. Seine Schritte werden nicht wanken. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten, doch der Herr lässt ihn nicht in seiner Hand. Und lässt ihn nicht verurteilen, wenn man ihn richtet. Harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein. Und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. Ich habe einen Gottlosen gesehen, gewalttätig und sich erhebend wie eine üppige Zeder. Und man ging vorbei, siehe, da war er nicht mehr. Und ich suchte ihn, doch er war nicht zu finden. Achte auf den Rechtschaffenen und sieh auf den Redlichen, denn die Zukunft für einen solchen ist Frieden. Die von Gott Abgefallenen aber werden allesamt vertilgt. Die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Doch die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie retten. Er wird sie retten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie haben sich bei ihm geborgen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für diese ermutigenden Verse, die du dem König David eingegeben hast, damit auch wir davon leben, damit wir verstehen, wie du es mit uns meinst und wie du mit uns umgehst. Hilf uns, das zu verstehen in der Tiefe und hilf uns, dass wir dadurch gestärkt werden in der Nachfolge. Gib, dass all das zu deiner Ehre dient. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ich möchte diese Unterweisung von David, das ist eine Unterweisung, eine Belehrung über Gottes Wege mit uns. Ich möchte diese Unterweisung in drei Kategorien einteilen. Und zwar wird hier, denke ich, gesagt, dass David uns hilft, ein von Gott gesegnetes Leben zu haben, indem er uns erstens eine Reihe von Ratschlägen gibt, zweitens, indem er Wahrheiten über Gottlose und Gerechte sagt und drittens, indem er auch ein persönliches Zeugnis gibt. Seine ganze Unterweisung ist geprägt von der Überzeugung und auch von der Erfahrung, dass wir es mit einem wunderbaren, treuen Gott zu tun haben. Der Blick unseres Lehrers David ist auf diesen Gott gerichtet, der seinen Kindern alles zum Guten und zum Segen dienen lässt. Der erste Rat Davids ist: Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Als Gläubige, die das Gute suchen, sind wir oft entrüstet. Ich denke, mit Recht sind wir entrüstet über alles Böse, das in der Welt getan wird. Das stört uns und das ärgert uns, dass die Menschen Böses tun gegen andere, gegen uns. Und da sind wir dann schnell in der Gefahr, dass wir uns über das richtige Maß hinaus ärgern. Die Versuchung ist da, dass wir die Übeltäter dann hassen. Dass wir ihnen zurückgeben wollen, was sie uns oder anderen antun. Dass wir uns rächen wollen in unserem Zorn. Wörtlich heißt dieser Rat, den David uns hier gibt, wo es übersetzt ist, entrüste dich nicht, da heißt es, entflamme nicht. Lass dich nicht entflammen, ja. Dass deine Hitze entflammt, dass dein Zorn sich entflammt. Lass das nicht zu. Lass nicht einen bösen Zorn von dir Besitz ergreifen. Der Zorn eines Menschen wirkt nicht das Gute, sagt Jakobus in Kapitel 1, Vers 20. David wiederholt diesen Rat. In Vers 7 und 8 sagt er, entrüste dich nicht über den oder eben entflamme nicht wegen dem, dessen Weg gelingt. Entrüste dich nicht über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen. Wenn unser Zorn entflammt, dann werden wir auch so, wie die Bösen schon sind. Wir hassen unser Gegenüber, wie sie das tun. Wir sollen aber nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern wir sollen jedem Gutes tun. Wir sollen die Sünde hassen, auch die Sünde unseres Zorns natürlich sollen wir hassen. Und wir sollen nicht den Sünder hassen und ihm Böses wünschen. Den Zorn und die Rache sollen wir Gott überlassen. Er übt Gerechtigkeit und Gericht. Und er übt die Rache, die wir nicht üben sollen. Wie es in Römer 12, Vers 19 heißt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist nicht unsere Sache. Ein weiterer Rat Davids ist dann, beneide die nicht, die Böses tun. Sei nicht neidisch auf die, die Böses tun. Wir sind auch in der Gefahr, solche Menschen zu beneiden, die sich nicht wie wir bemühen, Gott zu gefallen und die nicht den schmalen Weg gehen wollen und die dennoch scheinbar ein blühendes Leben haben, denen die Dinge gelingen, ihr Leben gelingt ihnen, obwohl sie böse Absichten haben, obwohl sie nicht Gott gefallen wollen mit ihrem Leben. Und da können wir schnell dahin kommen, dass wir sie beneiden und dass wir denken, ja, die kommen ja auf den bequemen Weg, auch zu einem guten Ziel. Da sind wir neidisch. Und David sagt, das ist ein Irrtum. Denn wie das Gras werden sie schnell oder plötzlich verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Darum sei nicht neidisch auf sie. Wenn wir neidisch sind, dann sehen wir nur die Oberfläche, das momentan Blühende der anderen. Wir sollten es tun wie Asaf, der darüber im Psalm 73 spricht. Er tut dort Buße in dem Psalm, eben weil er auch die Gottlosen beneidete und weil er dachte, er bemüht sich umsonst, Gott zu gefallen. Denen gelingt alles und mir gelingt es nicht. Ich habe mehr Sorgen als diese Leute. Und Asaf sagt aber dann in der Mitte des Psalms 73, er ging in das Heiligtum, als ich in das Heiligtum ging und über das Ende der Gottlosen nachdachte. Da wurde mir alles klar. David rät uns weiter, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte die Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also vertraue auf den Herrn, anstatt auf den Wohlstand der Gottlosen zu schielen, sollten wir im Vertrauen auf den Herrn allein blicken. Wer auf den Herrn vertraut, der glaubt seinem Versprechen, dass das Gute, das wir uns wünschen, von ihm kommt und nicht von den Gütern und von angenehmen Lebensumständen, um die wir die anderen beneiden könnten. Es ist eine schwere Sünde, die Gaben mehr zu lieben als den Geber. Das ist eine schwere Sünde, wenn wir die Gaben mehr lieben als den Geber. Und genau diese Sünde begehen wir, wenn wir neidisch sind. Wir wollen die Gaben, die die anderen haben, und denken dann nicht an den Geber zuerst. Wir lieben mehr das, was wir bekommen könnten, als den, der alles Gute gibt. Und wir sollten stattdessen Gott lieben über alles, vor allem anderen und vertrauend auf ihn warten, weil wir wissen, dass er unsere Herzenswünsche erfüllen wird und erfüllen kann. Er weiß den Zeitpunkt, wann es richtig ist, uns zu geben, was wir uns sehnlichst wünschen und was wir brauchen. Der Teufel will uns ständig weismachen, vormachen, dass Gott es nicht gut meint, wirklich. Er sagt uns oder flüstert uns ein, wenn Gott es gut meinen würde, dann hättest du doch jetzt schon alles, was dir gut tut. Und das stimmt in gewisser Weise auch. Nur wissen wir nicht wirklich, was uns jetzt gut tut. Oder? Wir wünschen uns viele Dinge und wir denken, wenn ich jetzt das hätte, dann wäre es gut. Aber das wissen wir gar nicht wirklich. Gott weiß, was wir jetzt im Moment brauchen und was jetzt gut für uns ist. Und das, was gut ist, das gibt er uns jetzt und zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht erst das, was wir uns von Herzen wünschen. Der Herr weiß es und in seiner Weisheit hält er auch manch Gutes noch zurück, das uns zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch schaden würde. Oder dass dann unsere Herzen von ihm abwenden würde. Oft ist es ja so, dass wenn wir viel Gutes haben, dann vergessen wir den Herrn und schauen nur noch auf die guten Dinge und denken, das muss ich jetzt festhalten, wenn ich das für immer habe, dann geht es mir für immer gut. Der Herr weiß, was er uns geben muss. Wir sollten auf ihn blicken, auf ihn vertrauen, dass er es zu jeder Zeit weiß, was jetzt für mich gut ist. Ein weiterer Rat von David ist, befiehl dem Herrn deinen Weg oder übergebe dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und wir möchten doch so oft unseren Weg selber wählen, anstatt ihn dem Herrn zu befehlen. Wir glauben, dass wir wüssten, welchen Weg wir wählen müssen, um zum Ziel zu kommen. Dabei sollten wir beachten, Gott weiß sowohl den Weg als auch das Ziel, wohin wir kommen sollen. Das kennt er viel besser als wir. Unser Ziel, das wir selber haben, ist vielleicht nicht höher als unser Wohlbefinden, unser momentanes Wohlbefinden. Und dieses Ziel ist zu niedrig. Es ist zu kurz gegriffen. Wohlbefinden ist vielmehr eine Frucht des richtigen Ziels. Gott möchte, dass wir Wohlbefinden haben, aber er gibt es uns eigentlich auf einem Umweg. Wenn wir das richtige Ziel verfolgen, das er uns steckt, dann wird Frucht davon auch Wohlbefinden, Frieden sein. David nennt Gottes Ziel im selben Satz, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Das ist das Ziel, das Gott für uns gedacht hat. Unsere Gerechtigkeit soll aufgehen wie das Licht und unser Recht wie der Mittag. Und das, die Frage, ist das auch dein Ziel? Ist es das, was dein Herz begehrt? Gerechtigkeit, die aufgeht wie das Licht und Recht wie der Mittag, das ist es, was Gott dir geben will. Er will unsere Gerechtigkeit. Und den Weg der Gerechtigkeit zur Gerechtigkeit, den wissen wir ursprünglich ja nicht. Wir Menschen sind alle den Weg zur Ungerechtigkeit gegangen. Wir sollten nicht so sehr darüber trauern, dass uns Gerechtigkeit nicht geschieht oder dass uns Ungerechtigkeit geschieht. Wir sollten nicht so sehr darüber trauern, sondern wir sollten darüber trauern, dass wir selber nicht als Gerechte leuchten wie das Licht am Mittag. Die auf den Herrn vertrauen, werden am Ende genau das haben. Gott hat es sich viel kosten lassen, damit er uns seine Gerechtigkeit schenken kann. Er ist in Christus selber Mensch geworden und hat die Ungerechtigkeit von uns Menschen getragen. Er hat an unserer Stelle alle Gerechtigkeit erfüllt, wie wir das schon gehört und auch gesehen haben im Abendmahl vorher. Diese Gerechtigkeit wird uns geschenkt, jetzt schon und nach diesem Leben in unübertrefflicher Herrlichkeit. Und darüber dürfen wir uns freuen und jubeln. Und darüber sollten wir traurig sein, wenn wir es noch nicht haben. Und darum rät uns David weiter, sei still dem Herrn und harre auf ihn. Hoffe auf ihn, vertraue auf ihn. Sei still dem Herrn. Wir sollen stillhalten. Auch das ist eine Haltung des Vertrauens, nicht wahr? Wenn wir stillhalten, nicht selber handeln, sondern warten, bis der Herr handelt. Auf ihn vertrauen, wir können ihn bitten, dass er handelt. Mose sagte dasselbe zu den Israeliten, als sie vor dem Schilfmeer standen, in dieser scheinbar ausweglosen Lage vor dem Roten Meer. Die ägyptische Armee war im Anmarsch, sie standen da vor dem Meer, sie konnten nicht weiter. Und sie begannen zu klagen und zu schreien. Und Mose sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, steht still und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Das sollen wir, still sein dem Herrn. Die Israeliten sahen noch nicht, was mit dem Meer passieren würde, dass das auseinandergehen würde und ein Weg frei wird mitten durch das Meer, in dem nachher die Ägypter ertrinken werden. Das konnten sie überhaupt nicht ahnen, dass so etwas geschehen würde, dass Gott so etwas tun konnte. Und darum sollten sie jetzt erst einmal still sein, dem Herrn stillhalten. Im Stillhalten darauf vertrauen, dass Gott das Nötige tun werde. Und sie werden erleben, und das erlebten sie dann auch, wie er das Meer teilte und sie so vor den Ägyptern rettete. Sei doch still, auch in deiner Situation, die vielleicht ausweglos aussehen mag, sei still und vertraue dem Herrn. Gott hat Wege, von denen du nicht einmal träumen könntest. Kommen wir zum nächsten Punkt, Davids Belehrung über Gottlose und Gerechte. David gibt eine Belehrung über Gottlose und Gerechte, um auch eben dieses Vertrauen im Stillhalten bei uns zu ermutigen, zu fördern. Der größte Teil von Davids Psalm besteht nämlich eigentlich nicht aus Ratschlägen, wie wir uns angesichts von Widerständen und Gegnerschaft verhalten sollen. Den meisten Platz verwendet er dafür, zu zeigen, warum es sich lohnt, diesen seinen Rat zu befolgen. In Versen 12 bis 24, da beschreibt er darum den Unterschied der Lebensmotivationen, der Lebenseinstellungen, Lebenshaltungen der Gottlosen und der Gerechten. Und was jeweils das Resultat davon ist, die Frucht, die daraus kommt. Wenn wir uns diese Unterschiede wirklich vor Augen halten und unser Herz für diese Belehrung öffnen, dann wird unser Vertrauen auf Gott gestärkt und unser Weg wird noch fester gemacht. Zuerst beschreibt David einmal die Gesinnung der Gottlosen, wie sie eingestellt sind. Ihre Gesinnung, die Absicht, mit der sie Pläne und Unternehmungen angehen, ist gegen die Menschen gerichtet, die sich an Gott halten. Das ist einfach so. Oft ist das sehr verborgen, manchmal auch offen. Und das ist zunächst eine sehr traurige und auch eine ernüchternde Tatsache. Als Christ zu leben, bringt es mit sich, dass sich Gottlose gegen uns aufmachen. Das sagt Paulus ohne Beschönigung. Das haben wir auch am letzten Sonntag ja gehört, als Tony Curto uns darüber etwas gesagt hat. Er hat auch diesen Vers zitiert aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das macht Angst, oder nicht? Alle, die Gott glauben wollen, die Jesus nachfolgen wollen, die werden verfolgt werden. Das macht Angst und das will uns den Mut nehmen, unseren Glauben auch offen zu bekennen und ihn zu leben. Auch David kannte diese Angst, aber er ließ sie nicht über sich herrschen. Das ist der Unterschied. Der Gläubige kennt auch Angst, der auf Gott vertraut, kennt auch Angst, aber er lässt sich nicht von ihr beherrschen, sondern er überwindet sie im Glauben. David richtet unseren Blick auf die größere Wahrheit, indem er eben sagt, über den Gottlosen. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht seinen Tag kommen. Und damit meint er eben den Tag des Gerichts, an dem alles nach Gottes Gerechtigkeit geordnet wird. Da kommt es dann darauf an, wie du vor Gott stehst, ob du als Gerechter vor Gott stehst, ob du Jesus Christus als deinen Erlöser hast, der die Gerechtigkeit für dich wiederhergestellt hat, der die Gemeinschaft mit Gott für dich hergestellt hat. Die Gottlosen werden dann verurteilt, aber die Gerechten werden dann leuchten wie die Sonne. Es wird dann sichtbar, wie nutzlos das Sinnen und das Trachten und die Bemühungen und die Absichten der Gottlosen sind. Dass die Gottlosen gegen die Gläubigen vorgehen, das hat damit zu tun, dass sie die Stimme in ihrem Gewissen zum Schweigen bringen wollen. Die Gottlosen haben auch noch diese Stimme in ihrem Gewissen, die ihnen sagt, dass sie sich an Gott, an Christus halten sollten, um wirklich gerecht zu sein, um wirklich richtig zu stehen vor Gott. Diese Stimme haben sie auch im Gewissen, hier und da, mehr oder weniger, aber sie wollen sie zum Schweigen bringen, das gefällt ihnen nicht. Und die Gläubigen, die sind dann in ihrer Nähe wie eine unbequeme Ermahnung, eine Ermahnung, eine Erinnerung, dass da ein Gott ist, der Rechenschaft für unser Denken und Handeln fordert. Der Ungläubige sucht nach Wegen, diese Rechtsforderung Gottes aus dem Weg zu schaffen. Und darum muss er versuchen, die Stimme der Gläubigen und die Botschaft der Gläubigen verstummen zu lassen. Entweder tut er das, wie es manchmal geschieht und in manchen Ländern auch heute immer noch geschieht, durch das Schwert, gewaltsame Verfolgung. Oder er tut es dadurch, dass er versucht, zu zeigen, dass die Gläubigen falsch liegen. Er verdreht die Wahrheit Gottes oder er macht sie lächerlich. Welche Waffen er auch in die Hand nimmt, seien es buchstäbliche, das Schwert oder Mittel zum Töten, oder ideologische Waffen, sie werden am Ende gegen ihn selbst gerichtet. Vers 15 und 17 im Psalm. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrochen. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen. Aber der Herr stützt die Gerechten. Der Herr stützt die Gerechten. Diese Aussage wird wiederholt im Psalm. Fällt der Gerechte, fällt er hin, fällt er in Sünde, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Ja, er richtet ihn immer wieder auf, damit wird gesagt, dass wir wohl schwach sind, wir können hinfallen. Der Unterschied zwischen Ungläubigen und Gläubigen ist der, dass die Gläubigen schwach sein können. Wir können schwach sein. Die Gottlosen können das nicht, sie haben nämlich nur ihre eigene Kraft. Sie bekommen nicht Gottes Kraft zur Verfügung. Wir aber, wir können schwach sein, weil wir Gottes Kraft versprochen bekommen. Wir dürfen uns bei ihm stärken, immer und immer wieder. Die Gläubigen haben den Herrn als ihren Retter und Helfer. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen, sagt David hier. Das heißt nicht nur, dass er über sie Bescheid weiß, wenn er sie kennt. Das Wort für kennen, das ist im Hebräischen ja ein Wort, das eine tiefe Gemeinschaft beschreibt. Wir können auch gut übersetzen, der Herr ist in den Tagen der Gerechten. Er hat mit ihnen Gemeinschaft in den Tagen, in ihren Tagen, in allen ihren Tagen. So kennt er oder erkennt er sie, er überschaut diese Tage, er hat sie im Griff. So kann David weiter sagen, dass das Erbteil der Gläubigen ewig Bestand hat, weil es vom Herrn kommt. Die Festigkeit unseres Lebens kommt nicht davon, dass wir einen guten und frommen Weg gehen. Das ist wichtig. Die Festigkeit unseres Lebens kommt nicht davon, dass wir einen frommen, guten Weg gehen. Sie kommt davon, dass Gott selber dafür gesorgt hat. Er hat unser gutes Ende schon festgelegt. Und darum können wir völlig ruhig sein, gerade in Zeiten des Unglücks und der Bedrängnis. David sagt hier gerade nicht, dass die Gerechten kein Unglück erfahren müssen und dass sie nicht in Zeiten des Hungers kommen werden, sondern er sagt, dass sie in diesen Zeiten nicht Schaden nehmen. Wir kennen das Bild des Baumes, das uns gezeigt wird im Psalm 1, aber auch in Jeremia 17, des Baumes, der am Wasser gepflanzt ist. Ein solcher Baum wird auch Dürre und Stürme säen. Aber er wird unbeschadet und sogar gestärkt durch sie hindurchgehen, weil seine Wurzeln tief ins Erdreich gehen, wo sie immer Wasser zur Nahrung finden. Ein Baum, wenn er im Sturm steht, wird er geschüttelt und so wird die Erde um seine Wurzeln gelockert, sodass die Wurzeln tiefer in die Erde eindringen können und zum Wasser kommen können, das weiter unten liegt. So werden diese Bäume gestärkt, auch durch Stürme. Und sie überstehen Stürme und die Dürre unbeschadet. Und das ist gesagt über uns Gläubige, die auf den Herrn vertrauen. Und dieses Wissen darum, dass der Herr uns in allem stützen wird, dass er uns wieder aufrichten wird, wenn wir gefallen sind, kann uns eine enorme Ruhe und Gelassenheit geben. Wogegen die Ungläubigen immer unruhig und ruhelos schaffen müssen, um ihre Errungenschaften zusammenzuhalten. David spricht mehrmals darüber, dass die Gerechten das Land besitzen werden. Die Ungerechten streben immer weiter nach Besitz, um sich etwas Gutes tun zu können. Aber David zeigt hier im Psalm, erklärt, dass die Gerechten das Land besitzen werden. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Die Verheißung des Landes im Alten Testament ist das bildhafte Versprechen des Reiches Gottes, des Reiches, das alle Gläubigen erben werden. Wer Gott vertraut, ihm sein Leben anvertraut, ihm gehorcht, wird ins verheißene Land kommen. Im Land ist Gemeinschaft mit Gott, ist seine Fürsorge und sein Segen. Mit der Fruchtbarkeit dieses Landes ist abgebildet, dass die Gläubigen in der Gemeinschaft Gottes alles haben, was sie benötigen, um ein glückseliges Leben zu haben. Die Gottlosen versuchen, sich das Glück selber zu schmieden. Sie sagen, ich bin meines Glückes Schmied. Der Psalm hier und ja auch die ganze Bibel lehren uns, dass wir das nicht können. Wir können unser Glück nicht selber schmieden, das geht nicht. Sondern Segen und Glückseligkeit im Leben kommen allein von Gott. Wenn er uns das gibt, dann haben wir es. Das ist ein Geschenk, das wir uns nicht erarbeiten können. Manchmal verfallen auch gläubige Leute dem Irrtum, sie könnten sich durch ein frommes Leben das Glück erarbeiten oder verdienen. Das ist ein Irrtum. Wenn Gott seinem Volk das Land verspricht, dann betont er, dass dieses Land eines ist, das er ihnen gibt, indem sie ernten werden, wo sie nichts angepflanzt haben. Alles Gute kommt von Gott. Die Ungläubigen werden auch manchmal Gutes haben im Leben. Das kommt auch von Gott. Er gibt ihnen das eine Zeit lang und sie danken ihm nicht und meinen, dass sie sich selber verdient oder erarbeitet haben. Er wird es ihnen eines Tages nehmen. Das macht uns machtlos auf der einen Seite, wenn wir wissen, wir können uns nicht das Gute selber erarbeiten. Das macht uns machtlos. Wir können nichts dafür tun, dass wir ein gesegnetes Leben haben. Vor allem für Machertypen ist das vielleicht ein Ärgernis. Aber für die Schwachen, die sich als geistlich arm erkennen, die Gott nichts bringen können, ist das ein Trost. wie er größer nicht sein könnte. Wir können Gott nichts bringen. Er schenkt uns aus Gnade all das Gute, das er uns geben will und das wir brauchen. Das Dritte im Psalm ist Davids Zeugnis. David gibt uns auch ein Zeugnis, erzeugt von etwas, das er in seinem Leben erfahren hat. Er unterstreicht seine Lehre mit einem Einblick in seine Lebenserfahrung. Und diese Reihenfolge ist ganz wichtig. Die Erfahrung kommt nach der Lehre. Gott gibt uns sein Wort, auf das wir hören sollen und das wir glauben sollen. Und dann werden wir die guten Erfahrungen machen. Und David gibt uns etwas von seiner Lebenserfahrung. Er nennt uns in seinem Zeugnis zwei Dinge, die er erlebt hat, in denen er Gottes Treue erfahren hat. So sollten wir auf den erfahrenen Mann hören, wenn er sagt, ich war jung und ich bin alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Er schaut zurück, nachdem er alt geworden war. Er hat sein Leben im Vertrauen auf Gott gelebt und kann nur bestätigen, wie sich alles so ergeben hat, wie ihm Gott versprochen hat. Junge Menschen sollten auf alte Menschen hören, die ihnen solche Dinge bezeugen können. Wie es heißt, wie wir schon gelesen haben in Hebräer 13, Vers 7, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und dann ahmt ihren Glauben nach. Der alte David bezeugt aus seiner Lebenserfahrung, ich habe nie erlebt, dass jemand, der Gott vertraut, von ihm verlassen wurde. Weder in geistlichen noch in materiellen Dingen. Wir sehen das nicht nur in Davids Leben, sondern auch in dem der übrigen biblischen Vorbilder. Das zweite persönliche Zeugnis ist ebenso wichtig, das David gibt. Ich habe einen Gottlosen gesehen, gewalttätig und sich erhebend, wie eine üppige Zeder. Und man ging vorbei, siehe, da war er nicht mehr. Und ich suchte ihn, doch er war nicht zu finden. Damit sagt er Folgendes: Gottlose können groß und mächtig erscheinen. Und sie können beeindruckend sein. Sie können uns Furcht einflößen. Sie können uns Angst machen mit ihrer mächtigen, großen Erscheinung. Sie können auch beeindrucken, aber das tun sie so wie eine große Zeder. Und eine Zeder ist ein sehr schöner Baum, ein prächtiger Baum, ein beeindruckender Baum. Einer der schönsten Bäume, die damals im Altertum in Israel wuchsen. Aber die Zeder hat etwas an sich, sie trägt keine Früchte. Und das ist der Grund, warum David die Gottlosen wie eine prächtige Zeder beschreibt. Sie tragen keine Früchte. Die Gläubigen hingegen sind Bäume, die Frucht tragen, sogar im dürren Land, wo es schwierig ist und trocken, wo Bedrängnis, Sturm da ist. Die Gläubigen sind Bäume, die in einem solchen dürren Land sogar Frucht tragen. Die gottlosen Zedern dagegen werden plötzlich für immer verschwunden sein. Das ist Davids Zeugnis, das er gesehen, erfahren hat und uns so weitergibt. Lasst uns Davids Lehre in diesem Psalm Glauben schenken. Lasst uns auf den Herrn vertrauen, wie David das getan hat und wie er uns rät. Diese Lehre von David hier ist Weisheit von Gott. Sie lässt am Ende einfach eine Frage für uns stehen. Ich denke, das ist eine Frage, die der Psalm für uns jetzt hervorbringt. Der Psalm fragt uns eigentlich am Ende, worauf vertraust du im Leben? Worauf vertraust du? Vertraust du auf Gott, der dir verspricht, dir alles zu geben, was du wirklich brauchst, um ein gesegnetes, ein glückseliges Leben zu haben und um eine ewige Hoffnung zu haben? Vertraust du so auf ihn? Oder vertraust du Menschen oder auf menschliche Wege? Der Psalm gibt uns nicht nur gute Ratschläge, was wir tun sollen, um ein gesegnetes Leben zu haben, auch. Er weist uns den Weg, Gott zu vertrauen, dass er alles getan hat und noch tut, damit wir ein wirklich gutes Leben haben. Die Frage ist wohl, was für ein Verständnis von einem guten Leben wir haben, was wir darunter verstehen. Will ich meinen Weg haben und darauf hinarbeiten, dass er mir gelingt, so wie ich das will? Oder will ich vertrauen, dass Gott mich den besten Weg führt, der seinen Segen und alle Herrlichkeit erntet? Amen. Amen.